Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de l'Europe.
Figurine Europe.
Europäische Ansichten.
Lice Europe.
Lice Europe.
You see where that fallen timber on the, in that block forest is?
Yeah.
You can just see a bird sitting in a tree in the foreground here. And come
here.
That's an osprey.
Wir stehen auf einer sanften Anhöhe am Rand der schottischen Highlands. Alistair Ramsay hat auf einem Baum in der Ferne einen Fischadler erspäht. Der Vogel nistet schon seit langem an diesem Ort und lässt sich, so stellt Ramsay es dar, auch nicht von den Windrädern stören. Eines davon steht auf dem Land der Ramsays gleich hinter uns. Gerade stehen die langen Rotorenblätter still, weil kein Wind weht. Alistair und seine Frau Diane mussten, als sie es aufstellten, viel mit Menschen aus der Umgebung diskutieren.
Nature was, I would say, divisively used.
Die Natur wurde als spaltendes Argument genutzt, um sich über unser Windrad zu beschweren. Hauptsächlich wurden Wildkatzen genannt, dabei leben hier gar keine. Aber mit dem Fischadler, den es hier gibt, hat niemand argumentiert.
Inzwischen hat sich der Gegenwind gelegt. Und sobald hier oben wieder der ganz reale Wind über die Kuppe bläst, kommt der Strom in der ganzen Umgebung vom Windrad der Ramsays.
Bis 2030 sollen solche Bürgerwindanlagen nach dem Plan der schottischen Regierung 2 Gigawatt Leistung erbringen können. Das wäre genug Strom für mindestens 2/3 der schottischen Haushalte. Die ersten 900 Megawatt, also knapp die Hälfte, sind bereits am Netz. Das ist viel Strom für den britischen Landesteil, in dem nur rund 5,5 Millionen Menschen leben. Und doch ist die Windkraft nur ein kleiner Teil dessen, was sich die Schottinnen und Schotten vorgenommen haben, um dem Klimawandel die Stirn zu bieten. So will Schottland bis 2045 seine Netto-Treibhausgasemissionen auf Null bringen. Und damit 5 Jahre früher als der Rest des Vereinigten Königreichs. Vielen Menschen reicht das aber nicht. Und deshalb haben sie schon lange losgelegt. Wir waren an der ölreichen Ostküste und auf den hybriden Inseln des Westens, in den dünn besiedelten Highlands und dem städtisch geprägten Süden Schottlands unterwegs. Dort haben wir Menschen getroffen, die sich mit Lösungen für die vielfältigen Probleme des Klimawandels beschäftigen. Und Menschen, die sich der herausfordernden Frage stellen, welche Auswirkungen das eigentlich auf ihre Traditionen, ihre Werte und ihre Identität hat. Schottland und der Klimawandel. Von torfigem Whisky und rülpsenden Kühen. Eine Sendung von David Ehl und Katharina Peetz.
Wir stehen mit Alistair Ramsay jetzt direkt neben dem 30 Meter hohen Stahlturm des Windrads. Darin ist eine schmale, halbrunde Tür eingelassen. Der schlachsige Farmer mit dem karierten Langarmhemd und den robusten kurzen Hosen stellt das Zahlenschloss auf den richtigen Code ein. Er klettert über die Türschwelle und liest an einer kühlschrankgroßen Anlage im Inneren ein Display ab.
Die Windgeschwindigkeit ist gerade nur bei 1,4 Metern pro Sekunde. Das ist zu wenig. Bei 3-4 Metern würde das Windrad wohl aufwachen.
So still sei es hier nur selten, sagt Alistair. Er blickt nach oben in den hohlen Turm des Windrads, in dem jedes Geräusch lange nachhallt. Von ganz oben hängen faustdicke schwarze Kabellose herunter, durch die der vom Windrad erzeugte Strom herunterfließt. Mit leuchtenden Augen zeigt uns Alistair, wie das Windrad funktioniert, dessen Rotorblätter er beim Aufbau eigenhändig mit dem Traktor den steilen Berg hochgezogen hat. Bei starkem Wind drehen nicht nur sie sich, erklärt Alistair, sondern auch der Turm selbst ist in Bewegung, sodass die Kabel von innen an die Wände knallen. Wir klettern wieder raus aus dem Windrad und Alistair verriegelt die Tür wieder. Mit dem etwas ramponierten schwarzen Pickup fahren wir hinunter zur Farm. Hinter der Fahrerkabine ist eine Pritsche, auf der Werkzeuge und eine Chipstüte bereit liegen. Alistair lenkt den Geländewagen routiniert über das hohe Gras, über Disteln und dornige Büsche, bis wir auf einem Feldweg ankommen. Links herunter, noch hinter dem Baum mit dem Fischadler, stehen knapp 20 größere Windräder, die einem großen Windkonsortium gehören. Sie sind erst seit ein paar Jahren hier, während das Windrad der Ramseys schon fast 10 Jahre seinen Dienst verrichtet.
And of course, when we built that turbine, I would say Greta Thunberg hadn't been was not a phenomena.
Die Ramseys waren damals mit ihrem Windrad echte Pioniere, lange bevor Greta Thunberg auf die Weltbühne trat. Und im Gegensatz zu dem größeren Windpark auf dem Nachbarhügel profitieren hier nicht anonyme Shareholder, sondern Personen aus der Nachbarschaft. Die Ramseys haben für ihr Windrad eine Genossenschaft gegründet. 100% der Erträge bleiben also in der Region. Alistairs Frau Diane ist die Vorstandsdirektorin. Sie war die treibende Kraft, Anteilseigner anzuwerben, die letztendlich um die 850.000 Pfund, nach heutigem Wert fast 1 Million Euro, für das Projekt zusammengelegt haben. Alistair lenkt den Geländewagen auf den Hof, wo Diane uns erwartet. Ein großes Wohnhaus für das Ehepaar und ihre 9 Kinder, 2 Ferienhäuser für Touristen, ein Schuppen für Werkzeug und Fahrzeuge und diverse nachhaltige Energiequellen. Die 55-Jährige sagt, angesichts des Klimawandels fühle sie sich moralisch verpflichtet, ihren Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren zu leisten.
Anstatt genervt vom Regen zu sein, sollten wir uns darüber freuen, weil unser kleines Mühlrad dadurch Strom produziert. Wenn der Wind weht, läuft das Windrad. Und wenn es so schön sonnig ist wie heute, können wir Energie aus unseren Solarzellen gewinnen. Es geht um die richtige Mischung.
Diane hat ihren Rollstuhl auf das Sandsteinpodest vor der Schwelle des Wohnhauses gefahren. Sie blinzelt gegen die Sonne. Diane und Alistair haben den Hof samt Ländereien in den 90ern gekauft, über einige Jahre renoviert und dann durch eine eher zufällige Beobachtung die Inspiration für das nächste Großprojekt bekommen.
We as a family used to go for picnics up on the hill and it was annoyingly windy on our hill.
Beim Picknick mit der Familie stellten sie fest, wie windig es auf ihrem Hügel war. Also begannen sie zu recherchieren und stellten irgendwann sogar einen Mast mit einem Windmessgerät auf, mit dem sie ein ganzes Jahr lang Daten sammelten.
Da mussten wir eine Machbarkeitsstudie anfertigen. Es gibt so viele verschiedene Probleme, die man lösen muss. Lärmgutachten, die Sichtbarkeit von verschiedenen Punkten. All diese Hürden muss man überwinden und jede von ihnen kostet Geld.
Geld, das die Ramseys erstmal aus eigenen Ersparnissen zusammenkratzten, bevor die schottische Regierung einen Unterstützungsfonds für solche Projekte an den Start brachte. Das Programm trägt die hohen finanziellen Risiken in der Frühphase, hilft bei der Bürokratie und stellt Kontakt zu den erforderlichen Gutachtern her. Ist ein Projekt erfolgreich, werden aus den Gewinnen diese Kosten zurückgezahlt. Zusätzlich werden Teile der Gewinne an lokale Empfänger wie Schulen oder Vereine ausgeschüttet. Die restlichen Erträge der 250-Kilowatt-Turbine verbleiben bei den rund 180 Mitgliedern der Genossenschaft. Zum Start 2014 war es die zweite solche Windgenossenschaft in Schottland überhaupt, sagt Diane Ramsay.
Eine Genossenschaft ist wirklich eine demokratische, transparente und sehr faire Gesellschaftsform. Jeder darf Anteile kaufen und bei uns hat jedes Mitglied genau eine Stimme. Es ist also sehr demokratisch. Und wer sich einmal einkauft, wird auch an den Erlösen beteiligt. Man muss also nicht einfach den Anblick der Turbine ertragen, sondern kann damit auch Geld verdienen und wirklich etwas davon haben.
Eigenen klimafreundlichen Strom produzieren und damit sogar noch Geld verdienen. Inzwischen gibt es in Schottland mehr als 160 solcher Projekte. Die meisten davon sind Gemeinden, teils auch in Kooperation mit kommerziellen Betreibern. Es gibt aber auch noch einige weitere Genossenschaften wie die der Ramseys. Sie sorgen dafür, dass Windkraft in Schottland nicht nur ein Geschäftsfeld für Energiekonzerne ist, sondern auch für die Menschen, die die Windräder dann vor der Haustür stehen haben. Und tatsächlich legen Umfragen nahe, dass in der direkten Nachbarschaft von Windrädern die Zustimmung der Bevölkerung noch etwas höher ist als im restlichen Land. Vielleicht auch wegen Menschen wie Diane Ramsay, die eigentlich nur klimafreundlichen Strom für ihren Hof am Rande der Highlands wollte und auf dem Weg dorthin fast ihre ganze Nachbarschaft mitgenommen hat.
It's giving a definite benefit.
Es gibt den Gemeinschaften einen Extra-Vorteil, wenn sie die erneuerbaren Energien vorantreiben. Oft denke ich, dafür braucht es gar keinen extra Anreiz. Die gute Sache an sich sollte schon ausreichen. Aber es ist eine kleine Belohnung dafür, wenn Menschen sich direkt vor ihrer Haustür darauf einlassen.
Embracing it on their doorstep, really, probably, yeah.
We're down at Peterhead Harbour. We're looking at the fish market here, one of the biggest fish markets in Europe.
Peter Bruce kennt den Hafen von Peterhead in- und auswendig. Seit mehr als 40 Jahren ist er Fischer, hier im östlichsten Zipfel Schottlands. Die Sonne strahlt und der Wind bläst kräftig. Es riecht nach einer Mischung aus Salzwasser, Möwendreck und Dieselmotoren. Wir stehen vor dem Fischmarkt, einer der größten Europas, erklärt der Fischer stolz. Jetzt, am späten Vormittag, ist hier aber kaum noch etwas los.
Der Markt beginnt um 7 Uhr morgens. Jetzt ist also schon alles verkauft. Ich glaube, heute waren es 5000 Boxen. Das ist ein guter Fang. Es dauert ein paar Stunden, den Markt leer zu räumen und den Fisch dann überall nach Europa zu verschiffen.
Ein paar Dutzend kleinere Schiffe liegen im Hafen. Die meisten seien zum Fischen rausgefahren, sagt Peter. Sein eigenes, etwas in die Jahre gekommenes Boot liegt gerade in Fraserburgh, ein paar Meilen nördlich, zur Reparatur.
Die Kühlung ist kaputt, da lagern wir die Fische drin. Das müssen wir reparieren lassen. Das wird einige Tage dauern.
Um uns trotzdem einen Eindruck von seinem Boot zu geben, zückt der 62-Jährige mit dem weißen, lichter werdenden Haar sein Smartphone. Peter Bruce hat eine eigene Website kreiert für die Budding Rose, auf Deutsch die knospende Rose. In knalligem Blau ist die Internetseite umrahmt. Neben Texten in kleiner Schrift sind darauf ein Foto vom 24 Meter langen blau-weißen Kutter und eins von einem Hechtfang aus dem Jahr 2004 zu sehen.
That's it. And you go down the left side, it tells you all about where.
It's quite an amount of fish.
Aye, that was a good haul. That was a few years ago. I took that photo.
Sein Boot und seine Arbeit machen ihn stolz. Schließlich seien die Fischerei und die damit verbundenen Jobs für kleine Küstenorte wie Peterhead mit seinen knapp 20.000 Einwohnern wichtig. Die Freude am Fischen hat sich auch auf Peters Sohn Michael übertragen. Früher hat er in der Ölindustrie gearbeitet. Seit 5 Jahren fährt er mit dem Boot des Vaters zum Fischen raus. Während über uns ein Helikopter kreist, der wohl die Ölplattform vor der Küste versorgt, schwärmt Peter von der Tierwelt, die ihm draußen auf See und auch im Hafen begegnet.
It's great if we're out and we see a whale alongside the boat and the wildlife. And I mean, you can see the seal in the harbor there. Look.
Peter deutet ins Hafenbecken, wo zwei wohlgenährte Robben herumtollen.
That's great to see as well, you know.
Manchmal tummelten sich bis zu 20 Robben um ein Boot. Vor allem bei den großen Tiefseefischern, wo die Robben auf ein paar über Bord gehende Fische spekulieren können. Doch die Zahl der Schiffe ging in den letzten Jahrzehnten immer weiter zurück. Mittlerweile seien nur noch rund 20 in Peterhead registriert. Früher waren es mal 120. Und manche haben ihr Geschäftsmodell verändert. Peter zeigt auf ein kleineres Boot im hinteren Teil des Hafenbeckens.
Das Boot da, die MCS, das ist ein altes Fischerboot. Aber jetzt versorgt der Besitzer die Windfarm, die 12 Meilen vor Peterhead liegt. In Fraserberry gibt es ganz viele alte Fischerboote, die mit den Windfarmen zusammenarbeiten.
Wer die Küste nach Peterhead entlangfährt, kann die weißen Offshore-Windräder aus dem Meer ragen sehen. Während die Ölindustrie schrumpft, ist die Windindustrie in den letzten Jahren in Schottland massiv gewachsen. Besonders offshore sollen noch weitere Windparks dazukommen. Fischer wie Peter sind darüber nicht begeistert.
Wir sehen die Windfarmen draußen auf See. Sie blockieren viele Flächen, wo wir früher gefischt haben. Wir versuchen, mit ihnen zusammenzuarbeiten und uns abzustimmen, damit sie in für uns nicht so fischreichen Gebieten aufgestellt werden. Ein bisschen hören sie auch darauf.
Ob die Unterseekabel der Windräder den Fischen nicht schaden, da ist sich Peter nicht so sicher. Gleichzeitig beteuert er, die Fischmenge in der Nordsee sei stabil, da müsse man sich keine Sorgen machen. Umweltschützer warnen hingegen seit langem vor Überfischung bestimmter Fischarten, auch in der Nordsee. Die Fischer hat zuletzt ein anderes Thema aufgebracht. Die schottische Regierung plante die Ausweitung von maritimen Schutzzonen, sogenannte HPMAs, Highly Protected Marine Areas. Umwelt und Tierwelt sollten so vor menschlichen Aktivitäten wie der Fischerei geschützt werden. Vor wenigen Wochen kippte die Regierung in Edinburgh das umstrittene Vorhaben. Für Peter eine gute Nachricht. Er sei zwar nicht grundsätzlich gegen Schutzgebiete.
I'm not against a protected, a marine protected area. If it's something very, very precious, like
wenn es um wirklich Wertvolles geht, zum Beispiel Korallen, die es nur hier gibt, da kann man eine kleine Absperrung drum machen, dagegen habe ich nichts. Aber manche der Vorhaben waren so weitreichend, sie wollten ganze Küstenstreifen sperren. Das hätte verheerende Auswirkungen auf die Küstenorte gehabt, die von der Fischerei, besonders von den Meeresfrüchten, abhängen.
Von der Regierungspartei SNP fühlt sich Peter immer mehr im Stich gelassen. Regionen wie die nordöstliche Küste Schottlands, die von Öl und Fischerei abhängen, würden nicht mehr genügend Gehör finden. Ohnehin zweifelt der 62-Jährige, ob die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel wirklich ein so schnelles Tempo der Veränderung erfordern. Ein Schritt in Richtung Klimaschutz wäre für ihn, den alten Dieselmotor der Budding Rose, seines Boots, auszutauschen. Die Fischerei sei bereit, sich zu verändern, wenn sie gezwungen werde, es zu tun.
And the shores of the sun to sound, and the glow of a boat well laden, steaming off when your homeward bound. Donald Francis MacNeil is my name. I am a fisherman through to the bone. I have lived by the creel and the wave to provide for our family and home. Generations before me have followed the tide and the call of the seas, but the soul will be torn from a future and the heart from the Hebrides. Farewell to the cliffs of Mingalay and the shores of the Sandra Sound and the glow of a boat well laden, steaming off on your homeward.
The Clearances Again. Das war die inoffizielle Protesthymne der Fischer gegen das Vorhaben der Regierung in Edinburgh, weitere Meeresschutzgebiete auszuweisen. Begleitet von der schottischen Band Skipnish singt ein Fischer der Hebriden-Insel Weddesay. But we'll join with the king of our
Doch wir verbünden uns mit unseren Brüdern an Land, von Loch Ness bis zur Holy Isle. Die gesichtslosen grauen Anzüge aus den Städten werden unsere Leben nicht zum Spielball machen.
Der Widerstand gegen die geplante Ausweisung der Meeresschutzgebiete war so massiv, dass die schottische Regierung Mitte 2023 von ihnen abrückte. Die Fischer jubelten, sogar Umweltverbände waren erleichtert. Auch während unserer Recherche sind wir Umweltschützern begegnet, die sagten, der Gesetzentwurf sei handwerklich nicht gut gewesen. Stattdessen hat die Regierung in Edinburgh bereits ein neues Ziel ausgegeben. Sie will Schottland bis 2030 Nature Positive machen. Damit gemeint ist, die Widerstandskraft der Natur so zu stärken, dass damit auch der Rückgang der biologischen Vielfalt gestoppt wird.
Ende 2021 war Schottland in Sachen Klimapolitik der Nabel der Welt. In Glasgow trafen sich Delegationen aus aller Welt zur Klimakonferenz. In Erinnerung geblieben ist die COP26 nicht als großer Durchbruch, doch wurden so einige Vereinbarungen getroffen. Zum Abschied vom Verbrennungsmotor, von der Kohle und zur Reduzierung von Methan.
Methane is 80 times more global warming than CO2. And today global methane emissions grow faster than at any time.
Methan, so Ursula von der Leyen, ist kurzfristig ein viel klimaschädlicheres Gas als CO2. Und trotzdem steigen die Emissionen zurzeit so schnell wie nie zuvor. Deshalb sei die Methanreduktion eine der effizientesten Maßnahmen, um die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission bei der Klimakonferenz in Glasgow. In ihrer Rede warb sie für den globalen Methanpakt. 2030 soll weltweit 30% weniger Methan ausgestoßen werden als 10 Jahre zuvor. In Schottland betrifft dieses Thema vor allem die Landwirtschaft. Genauer, die überall im Land anzutreffenden Rinder und Schafe, die beim Wiederkäuen Methan ausstoßen. Wir waren deshalb in einem besonderen Kuhstall am Rande der Pentland Hills, südlich von Edinburgh.
Das ist sehr, sehr ruhig heute hier. Es ist lauter, wenn irgendwie was vonstatten geht, wenn andere Tiere da sind, neue Tiere reinkommen und so weiter. Wenn sie Fressen bekommen, dann ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre hier. Aber heute sind sie auch wirklich ganz ruhig.
Der luftige Stall ist fast so groß wie ein Fußballfeld und wirkt damit etwas überdimensioniert für die paar Dutzend braunen und schwarzen Kühe. Es ist Mittagszeit. Und die meisten von ihnen liegen gemütlich in großen Liegebereichen auf dem Boden und sind am Wiederkäuen. An dieser entspannten Stimmung dürfte es liegen, dass keine von ihnen einen Muhn von sich gibt, schätzt Rainer Röhe, Professor für Tiergenetik und Mikrobiom am Scotland Rural College. Ob die Kühe auf der Versuchsfarm Muhn oder nicht, ist für seine Forschung unwichtig. Worauf es ankommt, hört sich so an. Im Atem der Kuh ist auch klimaschädliches Methan enthalten. Es entsteht im Pansen, dem größten der 4 Rindermägen, und entweicht zum größten Teil wieder über Mund und Nase. Bei Schafen ist es übrigens genauso. Einmal in der Atmosphäre heizt Methan den Treibhauseffekt und damit den Klimawandel weiter an. Und zwar kurzfristig 28 Mal stärker als CO2. In Schottland werden rund 1,7 Millionen Rinder gehalten, auf 3 Einwohner kommt also eine Kuh. Rainer Röhes Arbeit auf der Versuchsfarm, zwischen sanften Hügeln eine halbe Autostunde südlich von Edinburgh gelegen, ist also von großer Bedeutung für Schottlands Klimabilanz.
Wir haben schon früh erkannt, dass wir etwas Methan reduzieren sollen. Und meine Idee war es, auf die Mikroben zu gehen und eine Probe zu nehmen von dem Pansen, um den Methan schätzen zu können. Und diese Idee hatte ich schon sehr lange. Wir forschen schon seit 2011 an diesem System, weil Forschung dauert lange. Und das Mikrobiom, wie es genannt wird, in dem Pansen der Tiere, ist sehr komplex.
Mit Mikrobiom sind alle Organismen, wie zum Beispiel Bakterien, gemeint, die im Verdauungsprozess der Rinder eine Rolle spielen. Die Zusammensetzung dieser winzigen Helfer unterscheidet sich von Tier zu Tier und beeinflusst, wie effizient die Verdauung vonstatten geht. Rainer Röhe streckt vertraut den Arm aus zu einer Kuh mit buschig schwarzem Fell und lässt sich von ihr über die Hand lecken.
Das ist Aberdeen Angus. Aberdeen Angus ist eine der besten Rassen für Fleischqualität. Wir machen auch Untersuchungen nach der Fleischqualität. Und Aberdeen Angus hat einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren.
Rühr stammt aus Husum in Norddeutschland und lebt seit 19 Jahren in Schottland. Schon so lange, dass ihm manchmal zuerst das englische Wort einfällt. Er ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, den inzwischen sein Bruder führt. Mit ihm tauscht Rühr sich gelegentlich über die Arbeit aus. Mit seiner Forschungsgruppe hat er kürzlich einen Win-Win-Effekt in der Verdauung seiner Kühe nachgewiesen. Ist das Tier in der Lage, viele gesunde Omega-3-Fettsäuren zu bilden und damit gutes Fleisch anzusetzen, stößt es auch vergleichsweise wenig Methan aus. Dafür verantwortlich sind die Mikroorganismen, die bei der Verdauung helfen.
Die Mikroben im Pansen sind faszinierend, weil sie einmal die Nährstoffe für das Tier liefern. Zum anderen wissen wir, dass die Mikroben kommunizieren.
Indem man Bullen mit besonders effizienter Verdauung zur Zucht nutzt, kann man den Methanausstoß kontinuierlich senken. Daran forscht Rühr. Allein durch konsequente Zuchtauswahl seien so binnen 10 Jahren um 50% geringere Methanwerte erreichbar, rechnet er vor. Zusätzliche Einsparungen können bestimmte Futtersorten bringen.
Das ergänzt sich sehr gut, und zwar die Zucht würde etwas längerfristig sein, während Futtermittel sehr viel kürzer wirken, jeden Tag neu eingesetzt werden sollen und dann eigentlich gleich wirken, wenn das Futtermittel gegeben wird. Während die Zucht, das dauert immer Jahre, bis wir den züchterischen Erfolg sehen. Aber die Zucht hat einen großen Vorteil. Erstmal ist die Zucht permanent. Also die Reduktion vom Methan ist immer gegeben und dann auch kumulativ, das heißt über die Jahre hinweg.
Um etwas über verschiedene Futtermittel zu erfahren, muss man zunächst einmal genau beobachten, welche Kuh zu welchem Zeitpunkt wie viel frisst. Dafür gibt es im Stall der Versuchsfarm spezielle Apparaturen. Und weil gerade ein Futterversuch läuft, können wir beobachten, was passiert. Entlang des Mittelgangs sind nebeneinander insgesamt 60 blaue Wannen mit Futter montiert, jede so groß wie ein Wäschekorb. Zum Liegebereich hin versperren Metallplatten den Kühen den Weg. Eine braune Kuh der in Schottland gezüchteten Lingrasse bringt ihren Kopf in die Nähe der Apparatur. Die Platte fährt beiseite, die Kuh schiebt ihren Kopf hindurch zur Wanne und frisst ein wenig.
Das Gerät hat jetzt gerade wirklich gemerkt, okay, das ist hier um die Kuh.
Ja. Und dadurch wird natürlich auch, die Kuh hat eine bestimmte Nummer. Dann wird festgestellt, welches Tier es ist. Dann wird festgestellt, welchen Unterschied in der Futtermenge ist. Und dann wird diese Futtermittelmenge dem Tier zugeschrieben. Alles wird elektronisch durchgeführt, also alles automatisch.
Mit dieser Anlage sammelt Rainer Rühe wertvolle Daten zum Fressverhalten. Noch wichtiger für seine Arbeit sind aber die Messstände in einer Halle oberhalb des Stalls.
Die Respirationskammer. Wie Sie sehen, die sind sehr groß. Die Tiere fühlen sich sehr wohl hier. Alles ist klimatisiert. Luftfeuchtigkeit ist eingestellt. Wenn Sie sehen hier, der Fußboden ist auch ein weicher Fußboden. Und daher alles optimiert, um die Methanbildung oder den Methanausstoß zu messen.
In der Halle sind 6 solcher Respirations-, also Atemkammern, nebeneinander aufgereiht. Große Edelstahlschränke mit Gittern und den vertrauten hellblauen Futterwannen unter Neonröhren. Wenn die Tür luftdicht geschlossen ist, kann über die Zeit sehr genau gemessen werden, wie viel Methan das Tier in der Kammer an seine Umgebung abgibt.
Die Tiere sind 3 Tage in diesen Kammern. Da sind auch Scheiben, die Tiere können sich gegenseitig sehen und wir haben eigentlich keine Probleme mit der Messung. Es ist sehr wichtig, dass die Tiere sich wohlfühlen, weil wir wollen ja den Methanausstoß messen und wenn die Tiere gestresst wären, dann wäre das ein unterschiedlicher Methanausstoß im Verhältnis zu einem Tier, das normal sich verhält.
In den nächsten 2 Jahren sollen im Rahmen eines großen Zuchtprojekts hier insgesamt 240 Bullen auf ihren Methanausstoß hin untersucht werden. Das Forschungsinstitut arbeitet eng mit Zuchtunternehmen zusammen und mit der schottischen Regierung, für die Röhe gerade erst eine Empfehlung zusammengestellt hat. Die Idee? Die Regierung soll Farmer bei den Mehrkosten für methanreduzierte Zucht unterstützen, um die klimaschädlichen Emissionen der Rinderhaltung in Schottland zu senken. Jedes Jahr könnte der Methanausstoß dadurch um 7% gesenkt werden, schätzt Röhe. Um die bis 2030 weltweit anvisierte Methanreduktion um 30% zu erreichen, müsste Schottland aber rasch und vor allem flächendeckend damit beginnen. Röhe hätte jedenfalls auch ein persönliches Interesse daran, den Tierhaltern beim Erreichen der Klimaziele zu helfen.
Wir arbeiten auch eng mit Landwirten zusammen und man hört dann, wie schwer die Landwirte das haben. Und dann kommt noch dazu, dass sie dann als Klimaschänder oder so angesehen werden. Und wenn ich das verändern kann, dass das nicht mehr gegeben ist, das wäre eines meiner schönsten Erfolge, ja.
So klingt ein intaktes Moor. Weich und ordentlich nass. Denn nur wenn das Wasser hoch genug steht, bleibt all das CO2 sicher gespeichert, das das Moor der Luft im Laufe von Jahrtausenden entzogen hat. Weltweit speichern Moore geschätzt doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammen, obwohl sie wesentlich weniger Fläche ausmachen. In Schottland kommen wir immer wieder an Mooren in unterschiedlichen Zuständen vorbei. Hier machen sie etwa 20% der Böden aus. Die Moorforscherin Emma Hinschliff:
Leider sind 80% dieser Torfböden beschädigt worden. Durch Windfarmen, Forstwirtschaft, Trockenlegung für die Landwirtschaft und auch durch den Abbau von Torf für den Gartenbau und die Whisky-Industrie. Wegen ihres wichtigen unterirdischen CO2-Speichers und der Vegetation an der Oberfläche spielen Moore eine bedeutende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel und die Biodiversitätskrise, in der wir stecken.
Während der Verkauf von Torf im Gartenbau in Schottland wohl schon bald verboten wird, ist Torf in den Augen einer anderen einflussreichen schottischen Branche immer noch unverzichtbar, der Whisky-Industrie. Die Hebrideninsel Islay ist berühmt für ihre Destillerien und deren peated Whisky.
So we're surrounded by peat banks. I mean, everywhere you look around Islay, there's straight lines, and there's no straight lines in nature.
Derek Scott lässt den Blick über die weiten Hügel auf der Hebrideninsel Islay schweifen. Überall um uns herum ist Moor, erklärt er. Und die stufigen Abbruchkanten darin lassen erahnen, nicht die Natur, sondern der Torfabbau ist dafür verantwortlich.
I was just interested, watch, it's quite lumpy here. Once you, this is the worst piece here.
Der Mitfünfziger mit dem kurzrasierten weißen Haar und den grünen Gummistiefeln führt uns über die unebene Landschaft hin zur vielleicht 50 Meter langen Abbruchkante. Hier baut er Torf ab, der dann für die Herstellung des weltweit berühmten Peated Whisky verbrannt wird.
An dieser Stelle habe ich vor 5 Jahren angefangen. Also etwa 3,5 Meter breit und vielleicht 1,5 Meter tief ist das hier, würde ich sagen. Da schneide ich so 30 Zentimeter große Stücke raus. Wenn man das verbrennt, riecht es herrlich. Und dann immer weiter runter, in Schichten. Je tiefer, desto dunkler und älter ist der Torf.
Moorexperten schätzen, dass es 1000 Jahre dauert, bis ein Moor 1 Meter gewachsen ist. Moore speichern CO2. In Schottland so viel wie das 140-fache der jährlichen Treibhausgasemissionen. Die im Torf konservierten Klimagase werden nicht nur bei der Verbrennung frei, sondern schon vor dem Abbau, wenn der Wasserspiegel des Moors abgesenkt werden muss. Wird ein Moor anschließend nicht wieder vernässt, gibt es dauerhaft weiter CO2 an die Umgebung ab. Trotzdem ist Torf begehrt, etwa als nährstoffreicher Boden im Gartenbau und in Gewächshäusern. Lange Zeit wurde getrockneter Torf, nicht nur in Schottland, als billige Heizquelle genutzt. So kamen auch die Whisky-Destillerien auf Islay auf den Geschmack. Die Insel ist weltberühmt für ihren torfigen Whisky mit dem besonderen rauchigen Aroma. Der von Derek Scott gestochene Torf ist für die verhältnismäßig junge Destillerie Kilhoman bestimmt. Derek Scott beteuert, dass er den Torf per Hand sticht, was gegenüber dem maschinellen Abbau etwas weniger umweltschädlich ist, zumindest was die übrige Vegetation angeht. Und es sei auch wirklich nicht viel, was die Destillerie jährlich verbrauche.
This the pile in the middle there under the red tarpaulin, that's just over a kind of season's cutting, so that'll keep us going right through the year until next spring when I cut again.
Der starke Wind vom offenen Meer zerrt an einer großen roten Plane. Unter ihr liegt der Ertrag des Frühjahrs. Eine große Anhängerladung voll einzelner Torfbriketts, ordentlich gestapelt auf dem Haufen neben der Abbruchkante. Das reiche aus bis zum nächsten Frühjahr, so Derek Scott, der als Bottle Manager auch für das Abfüllen der Whiskys in der Distillerie zuständig ist. Nach dem Torfstechen ist das Stapeln und Trocknen der Torfbriketts nochmal eine Kunst für sich.
Durch das Trocknen und Wenden in der Sonne wird Torf von beiden Seiten wasserfest. Um die restliche Feuchtigkeit rauszukriegen, stapelt man die Briketts hoch.
Ein paar Autominuten vom Torffeld entfernt werden die Bemühungen von Derek erstmal ein Stück weit zunichte gemacht. Peter Wills, Mitte 30, führt uns durch die Destillerie, die seine Eltern 2005 eröffnet haben. Damals sorgte das für Aufsehen. Mehr als 120 Jahre lang war zuvor keine neue Brennerei mehr auf der Insel entstanden. In den letzten Jahren hat Whisky aber einen großen Boom erlebt. Vor dem Melzhaus stehen zwei Bottiche. Einer mit trockenem, einer mit in Wasser getunktem Torf.
Das sieht vielleicht merkwürdig aus, dass Torf hier in dem Wasserbottich einweicht, nachdem man ihn mühsam aus der Erde geholt und getrocknet hat. Aber wir wollen nicht so viel Torf verbrauchen. Wir brauchen ja kein heißes Feuer, sondern vor allem den Rauch.
Drinnen im Melzhaus liegen 4 Tonnen Getreide auf dem Boden. Kilhoman vermarktet sich als Farm Distillery. Gerstenanbau und Verarbeitung, Torffeuer und alle weiteren Schritte des Herstellungsprozesses finden vor Ort statt. Zumindest für eine bestimmte Whisky-Sorte. Für 3/4 ihrer Produktion greift die Destillerie inzwischen auf kommerzielle Melzereien zurück und lässt Gerste auch von deutlich weiter weg anliefern.
It's a bit loud in here.
Auf der oberen Etage des Melzhauses wird das Getreide dann gepietet.
So if you have a look in there, this is the barley, so we bring the barley up.
Hier bringen wir das Getreide hoch und lassen es auf diesem Gitterboden. Unten drunter ist das Torffeuer und das feuchte Getreide saugt den Torfrauch auf. Dann wird es regelmäßig gewendet und getrocknet.
Einen Tag lang brennt das Torffeuer. Anschließend trocknet das Getreide noch 1,5 Tage. Weil am Vortag schon gepietet wurde und das Getreide jetzt gerade getrocknet wird, ist im Ofen in der unteren Etage kein Feuer, sondern nur heiße Trocknerluft. Dass die Brennerei nasses Torf verwendet, ist ein kleiner Kniff, um den Verbrauch zu reduzieren. Auf Torf zu verzichten oder ihn von anderswo, wo er als Abfallprodukt ohnehin entsteht, zu verwenden, das geht für Peter Wills nicht mit dem Selbstverständnis der Distillerie einher.
Wir bauen auf das Lokale. Von einem Moor auf Islay, das wäre okay. Aber der Torf hier ist eben ein anderer als auf dem Festland. Der Standort ist uns wichtig. Es soll so viel wie möglich nach Islay schmecken.
an Isla whisky is as much as possible, really.
Fragen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes werden inzwischen aber auch in der Whisky-Branche diskutiert. Der schottische Whisky-Verband hat vor 2 Jahren eine neue Nachhaltigkeitsstrategie vorgelegt und das Ziel ausgegeben, bis 2040, also 5 Jahre vor der schottischen Regierung, klimaneutral zu sein. Auch Peter Wills weiß um den umweltschädlichen Einfluss seiner Destillerie.
Wir verbrennen Treibstoff, um Whisky herzustellen. Aber wenn wir weiter daran arbeiten, werden wir in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft CO2-neutral sein.
Wärmetauscher, Biokraftstoff, leichtere Whiskyflaschen, batteriebetriebene Gabelstapler, Solarpanels und Windkraft gehören für Peter Wills zu den Möglichkeiten, die Energiebilanz der Brennerei zu verbessern. Dass es einmal gesetzliche Beschränkungen oder Verbote für torfigen Whisky geben könnte, das kann er sich nicht vorstellen.
Torfiger Whisky ist sehr beliebt und in meinen Augen alternativlos. Da wir nur verhältnismäßig klein sind, machen wir uns keine Gedanken über mögliche Regulierung. Ihr habt ja gesehen, mit wie wenig Torf wir auskommen. Schlimmstenfalls würde unser jährlicher Verbrauch etwas begrenzt, aber das wäre in Ordnung.
I think at worst case scenario we may have a limit each year you may use this much, but for us even I think we'll be fine.
Die Konsumenten entschieden ohnehin nicht nach der Klimabilanz eines Whiskys, glaubt Wills. Auch wenn Besucher bei den Führungen in der Destillerie gelegentlich zumindest nach der Umweltschädlichkeit von Torf fragten. Am Ende des Tages rühmt sich der schottische Whisky aber eben nicht nur mit Torf, sondern vor allem mit Tradition.
In America, I heard that you're alone. Quiet summers, I'm told the world's my garden, and I wish I had a paddle boat. Red things happen in the dark. Did you know there's a hole in Ida's little heart? When I left, she was sleeping under melted skies. You know she never liked the word goodbye.
Whisky ist Tradition in Schottland. Aber wie in so vielen Bereichen wirft der Klimawandel neue Fragen auf. Zum Beispiel, wie der Strom aus Windkraft durchs Land transportiert werden soll, ohne den Blick auf die unberührten Highlands mit Hochspannungsmasten zu verbauen. Oder wie teuer Klimaschutz eigentlich sein darf. An diesen Debatten beteiligen sich auch KlimaaktivistInnen wie Michaela Loach. Die 25-Jährige wendet sich in ihrem Buch »It's not that radical« an Menschen, die sich angesichts des Klimawandels hilflos und alleine fühlen und ermutigt sie dazu, um jedes Zehntel Grad zu kämpfen.
Ein großer Teil des Unbehagens, das wir rund um die Klimakrise spüren, entstammt dem Gefühl, dass sie unüberwindbar ist, dass wir sie nicht kontrollieren können, dass wir zu machtlos sind, etwas dagegen zu unternehmen und dass wir alleine damit sind. Indem ich aktiv geworden bin, organisiert und Kampagnen gestartet habe, habe ich erkannt, dass wir überhaupt nicht machtlos sind. Wir sind nicht alleine. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie sich alles ändern kann, wenn wir zusammenkommen, uns zu Bewegungen zusammenschließen und uns weigern zu akzeptieren, dass die Welt immer so bleiben wird. Wir können eine Gemeinschaft finden, die uns Halt gibt, wenn wir ihn brauchen. Eine Gemeinschaft, durch die wir handlungsfähig werden.
Thank you.
Die letzte Station unserer Recherche führt uns zurück aufs Festland. Ans Loch Cragnish, eine der vielen langgezogenen, fast schon fjordartigen Buchten an der schottischen Westküste. Diese Reportage könnte auch an vielen anderen Küstenorten der Welt spielen. Aber es war hier, am Loch Cragnish, wo sich eine Gruppe von Freiwilligen zusammenfand, um ein Ökosystem wiederzubeleben, das an vielen Küstenstreifen zerstört ist.
In the foreground here, there's five divers, and they're harvesting seagrass seed at the moment.
Danny Renton steht am Ufer des Loch Cragnish an der Westküste Schottlands und deutet auf fünf Taucher im See. Neben dem kleinen Schlauchboot auf dem Wasser schweben die Körper in schwarzen Neoprenanzügen an der Oberfläche. Ihre Aufgabe? Seegras ernten.
It filters the water and all the organic carbon comes down and settles in the roots.
Seegras filtert das Wasser und bindet CO2 in den Wurzeln. Dadurch wird es eine sehr wichtige CO2-Senke, ganz abgesehen von der Photosynthese an sich. Vergleichbar mit einem Moor an Land, aber eben im Meer.
To use a terrestrial analogy, it's a bit like a peat bog, but at sea.
Seegras ist außerdem hilfreich für die Biodiversität. Danny Renton vergleicht es mit dem Artenreichtum einer Wildblumenwiese.
If you swim in a seagrass meadow, it's like a wildflower meadow. It's absolutely full of biodiversity, lots of fish. And so for here, for example, you see juvenile herring or juvenile cod or juvenile whiting and things like that.
Junge Heringe, Kabeljaue, Wittlinge leben beispielsweise rund um das Seegras. Weltweit sind jedoch rund 95% des Seegrases verschwunden, der Großteil in den letzten etwa 100 Jahren. Schlechte Wasserqualität, Fischerei, Muschelfang mit Schleppnetzen und andere Umweltzerstörungen sind die Gründe dafür. Vor 3 Jahren gründete Danny Renton deshalb zusammen mit anderen das Projekt Seawilding. Das Ziel, Seegras aufzuforsten. Am Loch Cragnish, den nur ein paar Hebrideninseln vom offenen Nordatlantik trennen, sind noch etwa 5 Hektar Seegras vorhanden, von ursprünglich geschätzt 80 Hektar. Inzwischen sind die 5 Taucher, 2 feste Seawilding-Angestellte und 3 Praktikantinnen an Land gekommen. Trotz Neoprenanzügen sichtlich ausgekühlt.
It's not too bad today, actually. It's kind of.
Das Wasser sei eigentlich so warm wie nie, erklärt Philip Price.
In a sort of decent wetsuit, you'd be warm and really toasty. It's just when you're harvesting the seed, you're just floating, you're not moving, so you're generating no body heat. So you get about 45 minutes and then you're like, whoa. So we're all a bit like, we warm up quite quick on the day.
Aber weil man beim Ernten nur im Wasser schwebt, kühle man nach etwa 45 Minuten doch aus. Der großgewachsene Philip mit den triefenden, dunklen Haaren greift in den nassen, grobmaschigen Umhängebeutel und zeigt uns das Ergebnis seiner Ernte nach einer knappen Stunde. Etwa 1.000 bis 2.000 Samen stecken in den langen, grünen Grashalmen in seinem Beutel, schätzt er.
Yeah, seems pretty good. Yes, it's. You see, Will over there is our chief harvester. He's really good. So I always feel a bit inadequate compared to Will. But it's not a competition, but it is a competition.
Es gibt einen nicht ganz ernst gemeinten Wettbewerb zwischen den Seawilding-Mitarbeitern. Der Chief Harvester, der Obererntearbeiter, wie Philip ihn freundschaftlich nennt, ist Will Gowdy. Das längere, dunkelblonde Haar ist ebenfalls noch nass und verwuschelt. Er hat es trotzdem nicht eilig, den triefenden Neoprenanzug auszuziehen.
You're doing it well, back in the mix?
Yeah, man, nice to get back out there.
Will führt uns zu einer kleinen Holzhütte, dem Hauptquartier von Seawilding. Der Raum ist im Vergleich zum windigen Seeufer schön warm. Der Geruch von See und Algen liegt aber auch hier in der Luft. Die 3 Praktikanten springen auf und ab, um sich nach dem Tauchen aufzuwärmen. Dafür ist nicht viel Platz in der Hütte, die nicht ans Stromnetz angeschlossen ist, sondern sich vor allem über Solarpanels selbst versorgt. Neben Taucherausrüstung, einer kleinen Umkleidekabine und ein paar schmalen Schreibtischen für die wissenschaftliche Papierarbeit nehmen 8 große Wasserbottiche den meisten Platz ein. Darin treiben die gerade geernteten Seegrashalme.
So all the seed that we're bringing in, that we just brought in, goes into this tank here. So it sits in here for about 6 to 8 weeks.
6 bis 8 Wochen bleiben die Halme hier im Wasser. Und die Samen sind so durchsichtig ummantelt wie hier. Ich suche mal noch einen besseren Samen.
Splashing.
Also nach einer Weile werden die Samen dann dunkler, wie das hier, fast so grau-schwarz. Und das heißt, sie sind reif.
Die reifen Samen sinken zu Boden und lassen sich leicht aufsammeln. Wie es dann weitergeht, damit experimentiert das Seawilding-Team gerade noch herum. Ein Großteil der Samen wird in kleine Jutesäckchen zusammen mit etwas Sand gesteckt und wieder im Meeresgrund eingesetzt, damit neues Seegras keimt. Auch die Transplantation ganzer Pflanzen haben Will und die anderen schon ausprobiert. Und einige ungewöhnlich klingende Versuche laufen in den großen Wasserbottichen.
And we're also using human hair mats in here as well, actually, which is a sort of new thing that we're trialing.
Something I wouldn't have guessed.
No, it's pretty weird, pretty unusual.
Wenn sich menschliches Haar zersetzt, entsteht Stickstoff, der wie eine Art natürlicher Dünger funktionieren könnte. Will Gaudy kennt sich mit der Materie gut aus. Er ist studierter Meeresbiologe. Weil er mit seiner Familie aber hier in seiner Heimat am Loch Cragnish bleiben wollte, päppelte er zunächst als Baumpfleger kranke Bäume wieder auf. Bis Seawilding seine Arbeit aufnahm.
Ich kann mich sehr glücklich schätzen. Ich hatte die Meeresbiologie beinahe für mich abgeschrieben.
Die enge Anbindung an die lokale Bevölkerung ist für das Projekt entscheidend. Die arbeitsintensive Ernte und Aussaat des Seegrases würde ohne die vielen Freiwilligen, die das Kernteam regelmäßig unterstützen, nicht funktionieren. Und die Menschen, die um den Meeresarm leben, werden sensibilisiert für das fragile Ökosystem. Danny Ranton ist sich sicher.
Wenn wir nur ein Haufen Akademiker wären, die hier einfallen, würde es nicht funktionieren. Aber es funktioniert, weil so viele Menschen involviert sind. Schüler, Großeltern, alle behalten den See im Blick.
Finanziert wird das Projekt hauptsächlich durch staatliche Förderungen und Spenden. Wissenschaftlich begleitet durch Universitäten. Und auch ein regelmäßiger Austausch mit ähnlichen Initiativen an anderen Orten findet statt. Und zwar nicht nur über Seegras. Auch heimische Austern versucht das Team wieder anzusiedeln. Sie würden entscheidend zur Reinigung des Wassers beitragen. Doch der Klimawandel schlägt schon spürbar zu Buche. Wegen der aktuell viel zu warmen Wassertemperaturen von mehr als 3 Grad über dem Normalwert sind ungewöhnlich viele Austern gestorben. Wie beides genau zusammenhängt, das versucht man bei Seawilding gerade herauszufinden.
Aber die Wissenschaft dahinter steckt noch in den Kinderschuhen. Es gibt noch viel zu lernen. Und das ist ernüchternd. Es führt uns aber auch noch mal vor Augen, wie schnell sich alles ändert. Was wir heute tun können, wird morgen vielleicht schon nicht mehr möglich sein.
Schottland und der Klimawandel. Von torfigem Whisky und rülpsenden Kühen.
Eine Sendung von David Ehl und Katharina Peetz. Literatur: It's Not That Radical von Michaela Loach. Erschienen 2023 bei Penguin Random House. Ton und Technik: Detlef Rick, Roman Weingart, Oliver Dannert. Regie: Babette Michel. Redaktion: Katrin Michaelsen. Eine Deutschlandfunkproduktion 2023.